Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein. Die dritthäufigste Todesursache weltweit ist eine Lungenkrankheit. Sie heißt chronisch obstruktive Lungenerkrankung und dürfte den meisten bekannt sein unter ihrem englischen Akronym für Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD. Die Krankheit ist unheilbar, gerne befällt sie Raucher und alles, was ich sonst drüber weiß, ist, dass ich sie lieber nicht haben will, denn sie verkürzt die Lebenserwartung um bis zu 8 Jahre. Alles, was man sonst noch über COPD wissen kann, lasse ich mir erzählen. Und zwar von Aisha Jeridi, die forscht nämlich am Helmholtz Munich, dem ehemals Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt in München. Und zwar forscht sie an COPD. Hallo Aisha.
Hallo.
Was genau ist COPD? Ich habe den ganzen Tag Husten. Oder wie stelle ich mir das vor?
Genau, also COPD ist eine Entzündungskrankheit in der Lunge, die hat die zwei Symptome oder Merkmale, die sich Bronchitis oder Emphysem nennen. Tatsächlich ist dieses Husten dadurch gegeben, dass in den Bronchien zu viel Schleim produziert wird, dass durch das Rauchen die Luftröhren gereizt sind, dass dieser Schleim auch nicht abtransportiert werden kann. Und da hat man eben diesen Reiz, dass man praktisch alles, was sich in der Lunge ansammelt, auch raushusten will.
Aber warum kann der denn nicht abtransportiert werden? Ich meine, dazu habe ich doch Flimmerhärchen.
Das stimmt. Allerdings verkürzen sie sich. Das ist auch ein Merkmal in COPD-Patienten über die unterschiedlichen Krankheitsstadien. Und je schlimmer es wird, desto kürzer sind auch diese Flimmerhärchen. Und die sind nicht mehr so aktiv, wie sie eigentlich sein sollen.
Wäre das dann auch die allgemeinverständliche Beschreibung von COPD, also verkürzte Flimmerhärchen und verkürzte, weniger aktive Flimmerhärchen?
Nee, leider nicht. Das ist auch der Grund, warum wir bis heute immer noch natürlich dran forschen und versuchen, das Krankheitsbild zu verstehen. Aha. So einfach ist es nicht. Das ist ein Begriff, der viele Symptome und viele kleine und verschiedene molekulare Probleme mit sich bringt, die nicht nur auf die Filamenthärchen zurückzuführen sind.
Ich merke gerade, wo wir so reden, ich weiß gar nicht, wie die Lunge eigentlich, wie funktioniert überhaupt die Lunge? Kannst du mir das erklären?
Ja, also da muss man natürlich einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, wie die Lunge aufgebaut ist. Und da setzen nämlich genau die Probleme der COPDler an. Wir haben die Luftröhren natürlich, die Luft in die Lunge transportieren. Wichtig sind auch die Luftbläschen. Das ist da, wo der Gasaustausch stattfindet. Wenn da natürlich Probleme entstehen, wie zum Beispiel bei COPD-Patienten, wo die Wände, die Luftröhrchenwände, also das muss man sich als Säckchen vorstellen. Wenn die Wände dazwischen nicht mehr vorhanden sind, dann ist die Oberfläche, wo der Gasaustausch über die Blutgefäße normalerweise stattfindet, nicht mehr gegeben. Und das ist auch ein Problem, warum die COPDler wenig Luft bekommen, weil einfach der Sauerstoffgehalt im Blut auch nachgewiesen werden kann und generell einfach reduziert vorliegt.
Wo sind eigentlich die Lungenbläschen? Sind die überall in der Lunge verteilt?
Nee, man hat ja einen distalen Bereich und da, also wenn man sich die Lunge vorstellt, dann gibt es die Luftröhrchen und das ist eher der untere Teil der Lunge sozusagen, also Seiten- und Unterteil der Lunge. Also ich kann es nicht beschreiben, weil man muss sich die Lunge vorstellen.
Ja, ich gucke mir jetzt einfach auf Wikipedia ein paar Fotos an.
Ja, genau. Ja.
Okay, verstehe. Es kommt durch die große Luftröhre rein, dann wird es durch kleinere Luftröhren in die Lunge verteilt. Genau. Und am Ende dieser kleineren Luftröhren sind dann die Lungenbläschen.
Richtig.
Okay, jetzt, ich habe mir tatsächlich noch nie Gedanken darüber gemacht, wie meine Lunge funktioniert, obwohl ich Probleme mit der Lunge habe. Woher, wir hatten es eben schon vom Rauchen, aber woher kriege ich dieses COPD? Also was ist das genaue Krankheitsbild? Du sagst, also die Wände der Lungenbläschen sind weg. Das heißt, weniger Oberfläche, weniger Luftaustausch, weniger Sättigung, also Sauerstoffsättigung im Blut.
Richtig, genau.
Was passiert noch in der Lunge?
Genau, also die zwei großen Merkmale, womit eben COPD assoziiert wird, ist Bronchitis, wie am Anfang erwähnt. Bronchitis ist einfach der Zustand, dass die Luftröhren praktisch sehr verengt sind und das ist gegeben durch unterschiedliche Strukturänderungen der Luftröhren. Das sind auch natürlich die Zellen, die an den Wänden der Luftröhren sitzen. Die erfahren unterschiedliche mechanistisch haben sie praktisch Deregulationen, die dazu führen, dass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen und eben zum Beispiel, dass zu viel Schleim produziert wird von diesen Zellen. Und das andere ist eben weiter unten, wie wir eben gesagt haben, in den Lungenbläschen. Da ist es so, dass das Emphysem dadurch entsteht, dass praktisch der Zelltod induziert wird. Und da sind wir unterwegs. Wir wollen verstehen, wie Zelltod in der Lunge induziert wird. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Krankheit sehr das Immunsystem mit involviert, sagen wir mal so, genau. Und das macht es natürlich nochmal komplexer, weil wie du richtigerweise gefragt hast, wie atmen wir? Wir sind tagtäglich mit der Außenwelt in Verbindung und das macht es nochmal komplizierter. Das Immunsystem muss fremd von eigen unterscheiden, muss Pathogene bekämpfen und gleichzeitig muss aber die Entzündungsreaktion, wenn die mal induziert wird, auch wieder aufgelöst werden. Und das ist das Problem bei COPD-Lern, das ist eben nicht der Fall. Die Immunzellen bleiben da und verursachen den Schaden, den sie eigentlich nicht machen sollen.
Okay, es ist eine chronische Entzündung.
Richtig, genau.
Warum begreift das Immunsystem nicht, dass es die Entzündung jetzt wieder abschalten kann?
Wie am Rauchen. Also das Problem ist, dass wir permanent unsere Lunge sozusagen mit Partikeln, mit Nikotin, mit alles, was in so einer Zigarette drin ist, an Substanzen und Partikeln ja permanent ausgesetzt sind. Und so muss das System praktisch die ganze Zeit aktiv bleiben, um diese für ihn fremden Partikel und Pathogene dann zu eliminieren.
Das heißt, dass der einfache Raucherhusten eigentlich schon das Problem ist.
Richtig. Also Ärzte unterscheiden natürlich chronische Bronchitis von COPD, wenn man jetzt so fragt. Der Hintergrund ist der, dass man kann so einen Raucherhusten haben, aber die Lungenfunktion ist immer noch gut. Das gibt es natürlich. Deshalb gibt es auch viele, in Anführungszeichen, gesunde Raucher, die eben kein COPD haben. Und die große Frage ist, wie bekomme ich COPD? Der Hauptauslöser dafür ist Rauchen. Aber wir wissen, dass nicht alle COPD-Raucher sind. Das ist auch wichtig, sich vor Augen zu führen, weil es gibt genetische Veranlagungen, die dazu führen, dass man COPD bekommt. Das ist besonders auffällig, wenn eben jüngere Patienten mit Lungenfunktionsmessungen haben, die nicht in Ordnung sind, weil man geht davon aus, dass man über die Jahre und über die Rauchgewöhnung, dass sich das sozusagen langsam verschlimmert. Ja, also wenn junge Patienten kommen, dann sind die Ärzte meistens der Meinung, das könnte womöglich genetisch veranlagt sein. Aber wie gesagt, Rauchen ist der Hauptauslöser von COPD.
Wie ist es mit sonstigen Umweltgasen, also was Stickoxide, die wir in unseren Städten haben, also alles, was so aus dem Auspuff kommt, trägt das auch dazu bei?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir auch Forschungsgruppen hier haben, die sich damit befassen, inwiefern Partikel und Nanopartikel eben auch zu bestimmten Krankheiten führen, unter anderem COPD. Und nicht nur Partikel im Sinne von Abgasen, sondern auch bestimmte Berufe werden mit COPD-Anfälligkeit in Verbindung gesetzt. Das heißt, wenn man jetzt viel mit Staub arbeitet, genau zum Beispiel, dann ist es so, dass man eher anfälliger ist. Aber das hängt alles damit zusammen, was wird der Lunge angetan, was atmen wir ein, was kommt in die Lunge rein, wie oft kommt es in die Lunge rein.
Gibt es ein typisches Alter, ab dem die Menschen dann COPD haben?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man sagt, ab 50, 60 ist, wie gesagt, ich hoffe, die Ärzte sind da, werden mir da nicht böse, aber unsere Patientenproben, die wir erhalten, da sind immer Patienten, die so 50 bis 60 Jahre alt, da geht's los. Genau, Altern ist natürlich auch ein Grund. Da haben wir wiederum auch andere Gruppen, die sich damit befassen und beschäftigen, inwiefern das Altern an sich schon eine Rolle spielt, also Lungenaltern sozusagen.
Ach so, Verschleißerscheinungen sozusagen.
Richtig, genau. Also dass Zellen zum Beispiel, das nennt sich dann Senescence, dass Zellen einfach nicht mehr, also weder sterben noch funktionieren. Und das führt dazu, dass praktisch, das ist ein normales, das gibt es auch beim normalen Altern, dass man einen gewissen Anteil an Zellen hat, die einfach senescent sind. Aber wenn das natürlich eben zu dieser Deregulation kommt und wenn man zusätzlich eben bestimmten Außenfaktoren ausgesetzt ist, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass man schnelles Lungenaltern hat, also schneller als das eigentliche biologische Alter sozusagen.
Wie, Moment, es gibt Zellen, die lungern einfach so rum?
Ja, genau. Also die sollten eigentlich in ihrer Funktion nachgehen, machen sie aber nicht, weil sie eben eine Deregulation haben und dementsprechend, die fahren auch kein Zelltodprogramm, ne, was man dann erwarten würde, und die lungern so rum, ja, genau, in der Lunge. Und meistens, also wenn sie da jetzt nur rumliegen würden und nichts machen, ne, wäre es ja mehr oder weniger okay, aber die sorgen dafür, dass andere molekulare Mechanismen getriggert werden, die nicht sein sollten, und das trägt auch zur Entstehung von COPD bei. Und auch anderen Krankheiten.
Auch das noch. Welche molekularen Mechanismen sind das?
Bei Senescence, wie gesagt, mein Gebiet ist eher, damit wir das eben in der richtigen Ebene sind, ich bin eher da unterwegs, wo die Immunzellen tatsächlich Zelltod induzieren, ja, da sind wir weiter unten in den Lungenbläschen. Senescence ist, da gibt es bestimmte Signalwege, wie zum Beispiel VNT-Signalwege, die dazu führen, dass praktisch die Zelle diesen Repair-Mechanismus nicht mehr kann. Also die ist normalerweise dafür da, wenn jetzt ein Schaden, wenn die Zellen beschädigt sind, dass sie sozusagen unterstützen, so einen Repair-Mechanismus einzuleiten, machen sie aber nicht. Aber wie gesagt, damit ich nicht in anderen Gebieten, das ist nicht das, woran ich forsche. Also da gibt es Forschungsgruppen, genau.
Einfach siegessicher auftreten, dann glauben das einem alle.
Okay. Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist auf alle Fälle mit ein Grund.
Okay, dann halt Zelltod, klingt eh viel cooler. genau. Was ist das genau? Also wie sterben Zellen?
Also wir wissen mittlerweile, dass es viele unterschiedliche Zelltodarten gibt. Also früher hat man das auf 2-3 maximal Zelltodarten eingeschränkt. Das bekannteste ist Apoptose, nennt sich das. Das ist eine programmierte Zelltodart. Das muss auch stattfinden im Körper, weil wenn die Zelle, wie gesagt, nicht mehr gut funktioniert oder bestimmte genetische Veränderungen vorliegen, wenn die Zelle ihre Funktion nicht mehr erfüllt, dann wird ein Programm ausgelöst, dass die Zelle praktisch stirbt. Das ist ganz, ganz wichtig.
Wo wird das? Wird das in der Zelle ausgelöst?
Richtig. Also es gibt extrinsische und intrinsische Signalkaskaden und Wege. Abhängig davon, wenn zum Beispiel die Zelle von innen aus beschädigt ist, zum Beispiel genetisch zu viele Mutationen jetzt vorhanden sind, dann ist es eine von innen aus ausgelöste Zelltodart. Aber von außen kann auch die Zelle Signale erhalten und dazu sozusagen animiert, jetzt Zelltod zu machen.
Wer animiert die Zelle von außen dazu, das zu tun?
Genau, in unserem Fall, und das ist ziemlich interessant, das haben wir auch letztes Jahr publiziert, im Zusammenhang mit COPD haben wir zum Beispiel nachgewiesen, dass Immunzellen tatsächlich diese Rolle mit übernehmen. Das heißt, was wir unter Immunzellen natürlich verstehen, das sind die Guten, die praktisch rekrutiert werden in die Lunge und die eigentliche Aufgabe haben, fremde Körper, also Pathogene und Fremdkörper, Bakterien etc., Viren zu beseitigen.
So die B-Zellen, die T-Zellen, die wir so kennen jetzt seit Corona, ne? Die unsere Freunde.
Richtig, genau. Ja. Genau. Und auch Monozyten, die sich zu Makrophagen differenzieren. Und was man eben herausgefunden haben, die Tatsache, dass sie im Übermaß in der Lunge vorliegen und auch länger da sind, als sie sein sollten, führt dazu, dass die Immunzellen eben Sachen oder Moleküle sekretieren, also ausschütten, die auf Dauer eben die normalen Lungenzellen, die Epithelzellen, die ja die Struktur der Zelle ausmachen, tatsächlich zum Zelltod animieren. Das heißt, da wird eine Signalkaskade ausgelöst, also die Immunzelle schüttet dann Sachen aus, die werden von der Epithelzelle erkannt und dann wird eben diese neue Zelltodart, womit ich mich beschäftige, nämlich Ferroptose induziert.
Ferroptose.
Ferroptose, richtig.
Was genau schüttet die Zelle aus? Was sind das? Also sind das, was ist das? Also was ist da der Träger der Information?
Genau. Also die Informationen, wie wir sie kennen, sind ja in den Nukleinsäuren zu finden, ne? Also DNA und RNA. Aber die Zelle produziert ja auch, indem sie eben die RNA abliest, bestimmte Zytokine. Dazu fährt sie natürlich die Proteintranslation in der Zelle drin und sekretiert diese Moleküle aus. Und wie gesagt, diese Moleküle, die die Zelle ausschüttet, das sind Zytokine, also Proteine mit anderen Worten, die von anderen Zellen erkannt werden. Also auf anderen Zellen sind dann Rezeptoren und diese Zytokine, diese Liganden praktisch, die von der Zelle ausgeschüttet werden, werden spezifisch von bestimmten Rezeptoren erkannt. Teilweise auch wirklich in die Zelle reingeschleust. Da gibt es unterschiedliche Mechanismen, wie eine Zelle eben so solche Botenstoffe erkennt und wie die Zelle darauf reagiert. Und eines davon ist, wie gesagt, dass es eben diese Interaktion mit dem Rezeptor gibt und dadurch wird ein Programm gestartet in der Zelle. Sie erkennt was und fängt an, zu reagieren. Und wie gesagt, Ferroptose ist praktisch gegeben, indem eben von der Monozyte, die dann zu einer Makrophage wird in der Lunge, da wird eben ein Molekül ausgeschüttet und das bindet an der Oberfläche der Epithelzelle und das sorgt dafür, dass die Zelle Ferroptose begeht, sagen wir so.
Genau. Sich selbst entleibt. Was passiert dann mit der toten Zelle? Weil die liegt ja rum, das ist ja Material. Mhm.
Richtig, genau. Das ist eigentlich eine sehr spannende Frage und damit befassen wir auch. Ferroptose ist eine ziemlich schnelle Art des Zelltodes und viele gehen davon aus. Also ein Merkmal von Ferroptose ist, dass, so kann man auch die unterschiedlichen Zelltodarten voneinander unterscheiden, weil sie bestimmte Merkmale haben. Ist zum Beispiel der ferroptotische Zelltod damit zu erkennen, dass die Zellmembran zerstört ist. Das bedeutet, die Zellmembran löst sich mehr oder weniger auf, ja, die wird oxidiert und dann geht die kaputt und alles, was an Zellinhalt da ist, wird natürlich freigegeben. Und jetzt geht man eben davon aus, dass das tatsächlich auch ein Grund sein kann, andere Zelltodarten zu induzieren. Also bekannt ist zum Beispiel, dass Nukleinsäuren, wenn sie freigesetzt werden, tatsächlich auch dazu führen, dass andere Zelltodarten induziert werden. Und so stellen wir uns auch die Kaskade vor. Das heißt, die Immunzellen schütten was aus. Das sorgt dafür, dass die Epithelzellen eben Ferroptose, das Programm eben starten.
Und die Zellen drumherum denken sich, oh, die stirbt, na dann mache ich mal Apoptose oder
richtig,
was?
Richtig, nee. Genau. Und so, wir sind auch gerade dabei, rauszufinden, ob Ferroptose Apoptose induziert.
Wie findet man sowas raus? Ist das was man unter dem Mikroskop beobachten kann? Wie sieht deine Forschung genau aus?
Also wir gehen natürlich erstmal von der Pathologie aus. Ja, wir schauen uns die Struktur der Lunge an. Das ist auch nichts Neues. Ne? Jeder, der an COPD forscht, hat eine Vorstellung, wie so ein Lungenschnitt aussieht. Und das ist, wie ich vorhin erwähnt habe, Emphysem ist einfach die Beobachtung, dass dadurch, dass die Wände kaputt gehen, praktisch so wie Löcher in der Lunge vorhanden sind, ja. Und diese Löcher sind eben das Resultat von Zelltod. Es gibt sehr viele Forschungsarbeiten, die Apoptose als die Zelltodart beschreiben, die dafür verantwortlich ist. Und wir wissen eben jetzt über die letzten Jahre mehr und mehr, weil die Leute sich das genauer anschauen und auch immer mehr Zelltodarten voneinander unterscheidbar sind. Und um jetzt auf die Frage zurückzukommen, wir haben natürlich Patientenmaterial, wo wir drauf schauen. Wir haben unsere Mausmodelle, die das widerspiegeln. Wir machen sehr viel Zellkulturexperimente und was natürlich auch super hilfreich ist, was jetzt sehr viel an Popularität gewinnt, ist natürlich diese Single-Cell- oder Einzelzell-Analysen, also dass man sich sozusagen die Gene und Proteine, also jetzt in dem Fall Gene, anschaut, die dereguliert sind in einer bestimmten Krankheit und dann kann man sich wirklich auf bestimmte Zellen fokussieren und nicht auf das Gesamte. Also wenn man jetzt zum Beispiel vermutet, ja, Ferroptose könnte vielleicht in COPD eine Rolle spielen, dann schaut man sich an, was sind das für Gene, die normalerweise in Ferroptose eine Rolle spielen, und macht man sich eben diese Single-Cell-Analysen zunutze und schaut sich da an, wo sind dann eigentlich meine Gene gut exprimiert, also gut vorhanden, dass man davon ausgeht, dass da höchstwahrscheinlich auch Ferroptose zu erwarten ist. Und so kann man sich das so einengen, damit man natürlich in der Zellkultur sich fokussieren kann und genau nachschauen kann, was da passiert.
Findet Ferroptose denn ausschließlich in der Lunge statt, also bei Lungenzellen, oder ist das systemweit?
Nee, also Ferroptose ist tatsächlich ein Phänomen, das jetzt mehr und mehr an Interesse gewinnt. Das wird sehr viel im Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Also viele Alzheimer-Patienten scheinen viel Glutamat auch im Gehirn zu haben. Eine Komponente, die sehr wichtig ist, um Ferroptose zu induzieren. Also die Story, wie Ferroptose entstanden ist, also wie sie entdeckt worden ist, ist eigentlich ganz, ganz spannend. Spannend. Wir haben ja hier am Zentrum einen Forscher, der eigentlich damit schon die wichtigsten Gene schon identifiziert hat, bevor Ferroptose in 2012 zum ersten Mal beschrieben worden ist. Das ist Markus Konrad. Der hat sehr lange an Ferroptose geforscht, ohne sie Ferroptose zu nennen.
Ohne zu wissen, was er tut.
nee, er weiß ganz genau, was er tut, aber dann waren eben doch einige andere Wissenschaftler waren schneller, genau, und haben das benannt. Ne? Die haben das dann einen eisenabhängigen Zelltod genannt. Das war in 2012. Und wie gesagt, die Story, wie das entstanden ist, das ist ein Labor, das praktisch daran forscht. Und das bringt mich eben zu der Frage, ob Ferroptose nur da stattfindet. Die wollen Ferroptose in Krebszellen induzieren. Ja? Also wir wissen, dass die Schwierigkeit bei Krebsforschung ist die, dass man eben eigene Zellen ja im Endeffekt abtöten will, die programmiert sind, und aber die eigenen gesunden Zellen nicht damit treffen will. Und dieses Labor ist ein Krebsforschungslabor, und die haben Compounds, also Behandlungsmöglichkeiten, die geben praktisch diese, ja, sagen wir mal, Moleküle auf die Zellen, und die Zellen sterben dann, ja, und machen unterschiedliche Zelltodarten. Und jetzt haben die eben festgestellt, wenn sie das auf Zellen geben, dann sterben viele durch Apoptose, die haben ja die Marker dafür, und die sterben durch andere Zelltodarten, und eine konnten sie sich nicht erklären. Und das war immer so ein Riesenfragezeichen, was ist das bitte für eine Zelltodart? Und eben durch die Vorarbeit, die Markus Konrad geleistet hat, haben sie eben herausfinden können, dass Ferroptose tatsächlich eine eigenständige Zelltodart ist, die von den anderen sehr gut unterscheidbar ist. Und die kann eben durch zu viel Glutamat induziert werden, was eben bei zum Beispiel Alzheimer-Patienten der Fall ist. Ferroptose wird aber auch, um auf die Frage zurückzukommen, sehr in verschiedenen Organtransplantationen untersucht. Und zwar geht man davon aus, dass die Abstoßungsreaktion, die stattfindet am Anfang, wohl basierend darauf ist, dass Zellen eben Ferroptose machen. Das involviert natürlich wiederum auch das Immunsystem. Und jetzt versucht man, Ferroptose rückgängig zu machen oder zu inhibieren, um die Abstoßungsreaktion zu reduzieren. Genauso will man Ferroptose inhibieren, um neurodegenerative Erkrankungen rückgängig zu machen. Und man möchte Ferroptose induzieren, um Krebszellen zu töten. Also es hat zwei Möglichkeiten, um Ferroptose, ja, einmal zu induzieren, einmal zu inhibieren, je nachdem, wo man genau drauf schaut. Also wenn zu viel Eisen da ist, dann wird Ferroptose induziert. Und das ist eigentlich ein guter Punkt, weil man eben auch nachgewiesen hat, dass Raucher sehr viel Eisen, also auch Raucher, die natürlich COPD entwickeln, sehr viel Eisen in ihren Lungen, also freies Eisen in der Lunge, konnte detektiert werden.
Jetzt vermute ich mal, dass der Körper die Ferroptose durchaus braucht. Kann ich die so gezielt inhibieren, also kann ich die Ferroptose so gezielt hemmen, dass ich ja beispielsweise Alzheimer's damit behandeln kann oder COPD damit behandeln kann? Oder mache ich richtig dann systemweit Schaden an, weil ich einmal mit dem Trecker durch den Körper fahre?
Das ist eine sehr gute Frage. Aus dem Grund ist Ferroptose tatsächlich sehr, sehr beliebt, sage ich jetzt mal, und sehr populär geworden, weil man davon ausgeht, dass es nicht jede Zelle macht. Also um Ferroptose zu machen, braucht man bestimmte Komponente in der Zelle. Also wir haben vorhin darüber geredet, dass die Membran der Zelle zerstört wird Das ist ein Merkmal von Ferruptose. Die Membran setzt sich ja aus Lipiden zusammen. Und wir wissen, dass Zellen, die anfällig sind für Ferruptose, eben diese Lipide haben. Das heißt, nicht jede Zelle hat die gleichen Lipide, ne, die Zusammensetzung der Membran, sondern bestimmte Zellen haben bestimmte Lipide, die anfällig sind, oxidiert zu werden, ja, oder zerstört zu werden. Und die haben in ihrer Zelle eben bestimmte Proteine, die diese Lipide generieren. Und so kann man gezielt, also wie gesagt, man muss natürlich auch richtigerweise auch wissen, was man macht, wenn man behandelt, ne? Aber bevor man da drauf, genau. Die Ferruptose bietet eben genau diesen Vorteil, dass nicht jede Zelle Ferruptose machen kann und soll.
COPD gilt ja als unheilbar. Ist das ein Ansatz, ein Heilmittel zu finden? Kann man damit jetzt eine fortschreitende COPD, also weil COPD ist fortschreiten, kann man das damit aufhalten oder kann man das damit tatsächlich rückgängig machen im Zweifelsfall? Mhm. Oder im besten
genau.
Fall?
Genau. Rückgängig bedeutet in dem Fall, dass man tatsächlich Heilungsprozesse wieder anschmeißt, ne? Mit Ferruptose, also wenn man wirklich Ferruptose inhibiert, dann hat man noch nicht den Heilungsprozess damit in Gang gesetzt.
Was hat man in Gang gesetzt, wenn man Ferruptose inhibiert?
Dann hat man den Zelltod gestoppt, also man hat den Schaden gestoppt. Wenn man aber einen Schritt zurückgeht, und das ist eben das, was wir vor kurzem rausgefunden und publiziert haben, wie wird Ferruptose überhaupt induziert? Wenn man das weiß und das schon mal stoppt, dann kann man auch präventiv vorgehen. Das bedeutet, wir haben jetzt herausgefunden, es gibt eine Population an Immunzellen, die kommt über die Blutbahn in die Lunge, sollte in der Regel natürlich rekrutiert werden in einem gesunden Zustand, wird aber vermehrt rekrutiert, wenn man eben raucht oder COPD hat. Und diese Subpopulation ist diejenige, die Ferruptose macht. So, wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, und da sind wir auch am Forschen, wie wir verhindern, dass zu viel von dieser Subpopulation in die Lunge gelangt, generell, dann haben wir schon damit Ferruptose inhibiert. Bringt mich auch zum Thema, wann setzt man an? Ne? Wir haben Raucher, die noch gesund sind. Wir haben Raucher, die in den unterschiedlichen COPD-Stadien, den sogenannten Goldstadien sind, 1, 2, 3 und 4.
Goldstadien?
Genau, Goldstadien. Wir sehen ja auch eine Zunahme an Immunzellen über die Verschlimmerung der Krankheit. Das bedeutet, wir wissen, dass wenn zu viele Immunzellen da sind, dass das tatsächlich auch mitunter eine Rolle spielt, dass die Lunge zerstört wird. Und so überlegen wir, okay, jetzt sind wir in den Anfangsstadien, da können wir noch verhindern, dass zu viele Immunzellen hinkommen, indem wir eben bestimmte Mechanismen in diesen Monozyten inhibieren. Da sind wir dran. Oder aber wir möchten natürlich auch die Patienten helfen, die schon weiter eine fortschreitende Krankheit haben. Und da würden wir praktisch genau eben diese Ferruptose-Inhibitoren ansetzen. Zumindest, dass das nicht vorangeht und auch keine anderen Zelltodarten induziert, wie wir eben vermuten.
Wie weit seid ihr da? Also das ist noch im Reagenzglas, oder?
Tatsächlich nicht. Also wir haben letztes Jahr eine Publikation rausgebracht, wo wir eben rausgefunden haben, dass eine Komponente in dieser Subpopulation vorhanden ist, die dafür sorgt, dass die mehr migrieren, also wirklich in die Zelle wandern. Mhm. Und wir sind gerade dabei, einen Inhibitor dafür zu generieren, damit wir eben die Möglichkeit haben, dass die Zellen nicht mehr so gut migrieren. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass wir immer noch ein paar Immunzellen brauchen, durch die Gegebenheit, dass wir ja tagtäglich mit der Umwelt ausgesetzt
sind. Im Gasaustausch stehen.
Richtig, im Gasaustausch, genau, richtig, genau. Brauchen wir Immunzellen, die das noch hinbiegen für uns, ja. Aber nicht zu viel. Und da sind wir jetzt gerade dabei.
Wie genau steuert ihr denn, welche Immunzellen und wie viele von diesen Immunzellen in der Lunge ankommen und nicht? Also was ist das im Zweifelsfall, ein Spray, das man nimmt und das macht dann irgendwelche Wege zu? Oder wie stelle ich mir das vor?
Das ist also der Schlüssel zu den unterschiedlichen Immunzellen, dass man sie tatsächlich in dem Fall nicht angreift, aber
ausbremst irgendwie, ne?
Genau, ausbremst ist das, ist der Vorteil hier ist, dass jede Immunzelle natürlich mit einer gewissen Ausstattung kommt, ja. Meistens auch schon an der Oberfläche. Das heißt, wir können ja auch die Immunzellen voneinander unterscheiden, basierend auf das, was sie auf der Oberfläche exprimieren oder zeigen. Und so setzen auch die meisten Therapien an, wo man eben, wenn man eine bestimmte Zelle gezielt stoppen will, ändern will, inhibieren will, dann koppelt man das oft an die Merkmale, die die Zelle auf der Oberfläche hat. Dann targetiert man praktisch nur die Zelle, weil sie eben die einzige ist, die das gewisse Merkmal auf der Oberfläche hat.
Aber wie, klar, aber wie sprecht ihr die an? Also mit wie was fügt ihr dem Körper hinzu, dass der Körper sagt, ah nee, die Zellen nicht?
Genau, also das ist das ist auch sehr wichtig für uns, genauso wie wenn wir sagen, nicht jede Zelle macht Ferroptose, möchten wir natürlich die die Zellen, die tatsächlich den Schaden anrichten, dass wir die von den anderen unterscheiden. Das bedeutet, die müssen irgendwas haben, was die anderen nicht haben, ja. Und da setzen wir an. Nicht haben bedeutet, wenn sie zum Beispiel, wenn sie ein bestimmtes Gen überexprimieren, ja, zu viel davon haben oder ein Protein, dann gehen wir, wenn wir mit einem Therapieansatz angehen, jetzt zurück zu dem Spray, wenn wir da irgendwas geben, was dieses Protein inhibiert, dann wird wohl nur diese Zelle davon Schaden nehmen, weil sie ja die einzige, die ist, die zu viel davon hat. Die anderen Zellen nicht, weil sie es schlicht und einfach nicht haben.
Ist das, worüber wir hier gerade reden, ist das ein Medikament oder ist das ein Impfstoff?
Es ist ein Medikament. Wir sind nee, Impfstoff ist was anderes. Also Impfstoff, da würde man praktisch tatsächlich das Immunsystem ändern, aber das ist ein anderer Weg. Also wir wissen ja, das Immunsystem wird in den angeborenen und in den adaptiven Immunsystem unterteilt und das der Impfstoff setzt an dem adaptiven Immunsystem an. Spray bzw. Medikamentös kann man natürlich jede Immunzelle damit behandeln, inklusive die des angeborenen Immunsystems.
Wie weit seid ihr von der Anwendungsreife entfernt? Das klingt gerade so, als würdet ihr da mit 7 Meilenstiefeln voranschreiten und ständig neue bahnbrechende Erkenntnisse irgendwie erzeugen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also da darf man sich auch den Mut nehmen und einfach nur weiterforschen. Klar, das wird dauern. Also das ist auch die Schwierigkeit. Wir haben ja jetzt ein Merkmal in einer Subpopulation entdeckt, das wir targetieren können. Wir sind gerade dabei, den Inhibitor dafür zu generieren. Jetzt müssen wir natürlich verifizieren, dass das keinen Off-Targets hat, also dass es nicht sonst was anderes macht in der Zelle. Stimmt. Und nur das macht und nicht was anderes. Und dann geht das natürlich in vivo. Wir sind gerade in der Zellkultur, dann müssen wir in vivo gehen und schauen, dass das Ganze im System nichts ändert. Und dann geht das natürlich zu den klinischen Studien, das wird dauern. Aber das ist ein sehr guter Punkt, weil das ist das, wo wir eben neue Ansätze finden. Wir müssen jetzt auch einen anderen Weg gehen, meiner Meinung nach. Also wir sind jetzt gerade bottom-up, ne, also von molekular, und dann kommen wir langsam den Patienten näher. Sehr viel wird jetzt darüber diskutiert, Medikamente, also Drug Repurposing nennt sich das. Das bedeutet, dass man praktisch Medikamente, die es schon gibt, einfach um zu schauen, ob man sie nicht für andere Krankheiten hernehmen kann. Der Vorteil ist der, wir haben die ganzen klinischen Studien schon durch. Das Medikament wird von dem Körper akzeptiert. Das ist schon genehmigt sozusagen. Man müsste nur verstehen, ob man Gemeinsamkeiten findet zwischen
eurem Inhibitor und dem, was das...
Genau, oder bestimmten Krankheiten generell. Es muss jetzt nicht konkret unser Inhibitor sein, aber wie setzt dieses schon genehmigte Stoff oder Medikament, was macht es genau? Und sieht man da Parallelen? Und das kommt natürlich immer mit mehr Wissen dazu. Das heißt, wie zum Beispiel Ferroptose in Gehirnkrankheiten ansetzt, finden wir jetzt raus, aha, gibt es auch in der Lunge, dass man dann überlegt, ja, ob man anstatt, dass man eben die 10, 20 Jahre wartet, schon mal das nimmt, was man hat und damit schon mal anfängt.
Also praktisch mit meinem Asthma-Spray mein Alzheimer's behandelt.
Genau. Aber dass man versteht, genau, was macht denn das Asthma-Spray, wo setzt es an, welche Zellen werden damit targetiert und dass man Parallelen findet. Und genau, das verkürzt den Weg dann doch unheimlich. Ja.
Jetzt sind Lungenkrankheiten sind ja ein ziemlich alter Hut. Ne? Mhm. Warum findet ihr das erst jetzt auch raus?
Also das hat gerade bei COPD, also wir wissen, das ist jetzt auch schon ein Erfolg, was die Fibrose-Leute an tolle Forschung machen. Die Schwierigkeit bei COPD jetzt konkret ist, dass es eine Kombination aus verschiedenen Ereignissen ist. Es ist keine Einbahnstraße, wo man sagt so, du machst das, dann passiert das und das ist das Endpunkt. COPD ist ein sehr komplexes Krankheitsbild und viele Forschungsgruppen setzen an unterschiedlichen Stellen an. Also wir wissen, dass COPD-Patienten, es gibt welche, die sind dünn, die anderen sind haben Übergewicht, die manche haben sehr wenig Sauerstoffsättigung im Blut, andere haben dieses Problem wiederum nicht. Das ist wirklich sehr schwierig unterzuordnen und auch nochmal molekular zu verstehen, was da das Problem ist. Und das, glaube ich, zieht das Ganze in die Länge.
Was du da machst, das ist extrem spezialisiert. Wie bist du da hingekommen? Weil man überlegt sich ja nicht irgendwie im Bachelor, ich mach Ferroptose.
Das stimmt. Also ich habe Biologie studiert an der LMU und habe meine Doktorarbeit am Institut für Immunologie abgeschlossen. Genau. Und natürlich muss man mit einem gewissen Interesse, also als ich mich natürlich der Lungenforschung dann doch zugewandt habe, war Immunologie mein Weg dahin. Und dadurch, dass die meisten Lungenkrankheiten sehr mit dem Immunsystem assoziiert sind, kam ich praktisch über diesen Weg in die COPD-Welt. Ferroptose ist tatsächlich so, dass es, wie erwähnt, sehr populär geworden ist über die letzten Jahre. Es ist sehr frisch eigentlich, es ist seit 2012 bekannt, dass es diese Zelle oder zum ersten Mal beschrieben und seitdem nimmt die Forschung zu und klar, also die Ideen kommen selbstverständlich von den Forschungsgruppenleiter, ne? Die sind länger dabei, die wissen ganz genau, wo sie ansetzen und hatte mein Vorgesetzter natürlich die Idee gehabt, dass Ferroptose eventuell doch eine Rolle spielt in COPD und so haben wir dran geforscht.
Ist das tatsächlich so, dass ihr sitzt da so rum, Tasse Tee und unterhaltet euch so und einer sagt dann so, hör mal, haben wir eigentlich jemals geguckt, ob Ferroptose bei COPD? Und dann guckt ihr nach?
Das ist das Coole an der Wissenschaft. Also da muss ich dazu sagen, dass es ist wirklich so. Also durch Diskutieren, durch Kaffeetässchen und Kränzchen und da kommen die Ideen her. Also das ist wirklich so, dass man dann bleibt aber natürlich nicht nur an den Forschungsleitern hängen. Auch wir als Postdocs müssen natürlich uns belesen und schauen, wie wir eben die Zusammenhänge finden. Und ja, so entstehen Ideen in der Forschung, dass Leute sich zusammensetzen aus unterschiedlichen Gebieten. Wir haben, wie gesagt, das Glück, dass wir den Pionier Markus Konrad hier bei uns haben und der kann dir danach direkt sagen, ach, Blödsinn, in der Lunge sind doch die und die Proteine nicht. Da braucht er gar nicht erst gucken zum Beispiel, ne? Weil bestimmte Ideen machen Sinn und bestimmte machen eben keinen Sinn. Aber so, ja, so geht's los.
Das ist das Coole an der Wissenschaft. Was ist das Uncoole an der Wissenschaft?
Das Uncoole an der Wissenschaft. Ja, jede Arbeit kommt natürlich mit sehr viel Bürokratie, ne? Das wissen wir. Das ist nicht nur die Wissenschaft. Wir müssen natürlich, damit wir unsere Forschung vorantreiben können, das auch sehr oft, ich will nicht sagen rechtfertigen, aber schon sehr oft belegen, gerade wenn es um Tierversuche geht, was auch natürlich sehr klar ist, dass jedes Tier muss natürlich einen Sinn haben, warum wir damit Tierversuche machen, aber das nimmt dann doch jetzt irgendwie ein anderes Format an. Also es ist schon sehr viel Arbeit, was damit verbunden ist, damit man wirklich dann zum Punkt kommt, wo man seine Forschung macht. Das ist natürlich das, da wo man Spaß hat und wo man sich auch wiederfindet, aber ja.
Aber kann man das nicht irgendwie Assistenten überlassen? So? Schneidereit, mach du mal den Antrag?
Nee, leider nicht. Also natürlich, die Anträge sind so aufgebaut, dass man sehr viel Wissenschaft auch reinbringt. Also man muss ja belegen, warum man dieser Frage jetzt nachgeht, was sind die Hintergründe, was sind die primären Daten. Und meistens braucht man dann schon einen Wissenschaftler, der weiß, um was es geht.
Ja, klar, es kannst du es auch selber machen, genau. Bevor du es eine Korrektur liest, kannst du es auch selber machen. Ja.
Richtig, genau, ja. Genau, ja.
Ich habe eine Sache ist mir aufgefallen. Du bist tatsächlich meine erste Wissenschaftlerin mit Kopftuch.
Schön.
Ja, tatsächlich. Ich habe bisher tatsächlich noch keine Wissenschaftlerin mit Kopftuch interviewt hier in der Reihe. Jetzt hat der Deutsche, der hat ja so seine Probleme mit Kopftüchern. Ne?
Das stimmt, ja.
Ist das in der Wissenschaftscommunity entspannter oder machen die es so jemand wie dir ähnlich schwer wie der Rest der Gesellschaft?
Da muss ich tatsächlich zugeben, dass es einfacher ist. Also wenn man sich den Alltag anschaut und sieht, wie ist es, bevor man das Zentrum betritt und davor, also wenn man in der U-Bahn sitzt, dann muss ich zugeben, dass man sich sehr viel wohler fühlt, wenn man im Zentrum ist. Ich denke mal, dass es den einfachen Hintergrund gibt, dass man sehr international unterwegs ist in den Zentren. Klar, die Leute kommen aus überall her. Es wird Englisch und Deutsch, also meistens eigentlich Englisch geredet. Und man weiß, dass es Leute gibt, die aus überall herkommen. So habe ich ehrlich gesagt dieses Gefühl hier im Zentrum nicht. Ja, also wenn man in der Forschung unterwegs ist, hat man das Problem nicht, meiner Meinung nach.
Ist das die gesamte akademische Karriere entlang oder fängt das erst an, wenn man ja dann irgendwie ja, jetzt Doktorin ist und groß am Forschungszentrum arbeitet?
Ja, also natürlich, wenn man in der Schule jetzt noch ist, wenn man davon ausgeht, klar, dann hat man die Alltagsprobleme.
Ja, klar.
Also da ist Mobbing. Da muss man sich schon versuchen durchzusetzen, also im Sinne von, da hat man schon noch die Probleme. Aber als ich dann angefangen habe zu studieren, da muss man auch zugeben, dass die LMU natürlich eine Elite-Universität ist, da hatte ich das Problem nicht mehr. Also das war genauso, wo man dann sagt, ja, da geht es darum, wie gut man ist und wie zielstrebig man sozusagen ist. Und da geht es nicht in erster Linie darum, wie man aussieht oder was man auf dem Kopf hat. So.
Aber vielleicht ums Geschlecht. Ich erinnere mich dran, wir haben hier mal eine Sendung aufgenommen, da hat eine Kollegin von dir, die schon am Ende ihrer Karriere war, sich fürchterlich aufgeregt darüber, wie Männer in der Forschung mit Frauen in der Forschung umgehen. Ist das immer noch so ein Problem eigentlich?
Wenn ich ehrlich sein soll.
Nee, du bist
soll,
am Anfang deiner Karriere, du kannst jetzt genau. Noch nicht rumranten, ne?
Nee, um Gottes Willen. Nee, wir wollen ja auch ehrlich miteinander sein. Also ich muss zugeben, es hat sich. Klar, ich bin am Anfang meiner Karriere, da weiß ich auch nicht, wie es vor mir war. Wir wissen, dass die Frauen natürlich immer Schwierigkeiten hatten, gerade an Führungspositionen ranzukommen. Aber es wird ja sehr viel, wird doch sehr viel gemacht. Also es wird, jetzt wenn man sich überlegt, wenn man Forschungsgelder sich einholen will, dann ist es schon so, dass die Frauen jetzt schon einen Vorteil haben. Also auch Mütter haben einen Vorteil. Also man sieht schon, dass sich was tut. Wir sind wahrscheinlich noch nicht da, dass man sagt, ja, Frauen werden gleichberechtigt wie Männer hier in der Forschung gesehen, aber ich glaube, wir sind auf gutem Wege.
Zurück zur Krankheit. Ich motiviere das einfach über mich privat. Ich habe 20 Jahre geraucht. Dann habe ich aufgehört. Bin ich safe?
Leider nicht.
Okay.
Leider nicht. Also auch wenn man aufgehört hat zu rauchen, hat man natürlich abhängig, wie lange man geraucht hat, bestimmte Prozesse in Gang gesetzt in der Lunge, die leider nicht rückgängig gemacht werden können. Und das ist auch das Rätsel, was man jetzt zu lösen versuchen ist. Warum haben bestimmte Raucher COPD und andere nicht? Das ist eine komplexe Fragestellung, die sich zusammensetzt aus das, was der Patient mit sich bringt, sei es jetzt zum Beispiel genetische Faktoren oder bestimmte Raucher für so und so lange, oder aber das sind Außenfaktoren. Ja, wo hat der Patient gelebt oder wo hat der Raucher gelebt? Wie viel hat er von außen mitbekommen? Aber gewiss wissen wir, dass wenn bestimmte Vorgänge oder Prozesse in Gang gesetzt werden, dann sind sie nicht rückgängig zu machen, und auch Nichtraucher, also Raucher bzw. Raucher, die aufgehört haben, können später im Alter COPD bekommen.
Das heißt, man weiß nicht, ob die erste oder die letzte Zigarette die Krankheit gemacht hat.
Richtig. Also wir wissen, dass das schon akkumuliert, ne? Also es ist nicht so, dass man, es gibt auch natürlich als Raucher bezeichnet man nur solche, die eine gewisse Anzahl an Zigarettenschachteln pro Tag rauchen, also weil natürlich einfach das Krankheitsbild damit assoziiert werden kann. Aber klar, bestimmte Prozesse können vielleicht nach 3 oder nach 10 Zigaretten in Gang gesetzt werden, je nachdem, wie der Mensch aufgebaut ist.
Und diese Prozesse, wenn du sagst, sie sind nicht rückgängig zu machen, stoppen diese Prozesse denn in dem Moment, wo ich aufhöre zu rauchen, oder gehen diese Prozesse dann einfach weiter?
Also wie gesagt, das Problem ist, dass wir unter anderem zum Beispiel eine Akkumulation an Immunzellen in der Lunge haben, und wenn sie da sind, dann machen sie weiter. Also der Schaden, und deshalb ist das, wenn es mal ist, dann wird es nur noch schlimmer, ist einfach nur dadurch gegeben, dass die sind da, die Immunzellen sind da, und das kann leider nur schlimmer werden. Und was natürlich die COPD-Patienten auch noch haben, sind natürlich diese sogenannten Exazerbationen, also Verschlimmerungsschübe, sagen wir jetzt mal so. Das bedeutet, wenn sie zusätzlich noch irgendwelche Infektionen haben, kann man sich ja vorstellen, das bringt ja noch mehr Immunzellen in die Lunge rein, und dann wird das noch schlimmer.
Denkst du, dass du im Laufe deiner Karriere COPD heilen oder wenigstens stoppen können wirst?
Tatsächlich ja, das klingt jetzt sehr sportlich,
ja, aber hey.
Weil ich nicht so lange mit dabei bin, aber ich denke, wir haben 2 Ansätze, die uns wirklich näher bringen werden, wo ich denke, das muss jetzt keine 20 Jahre noch dauern. Und zwar, wie gesagt, das, was ich mit Drug Repurposing schon erwähnt habe, dass wir bestimmte Medikamente einfach umsetzen können und für unsere Zwecke einsetzen können, das ist das eine. Und das andere ist, also die COPD-Welt beschäftigt sich jetzt sehr damit, die Patienten besser zu charakterisieren. Also wir haben am Anfang erwähnt, wir haben Emphysem, und wir haben Bronchitis, schön und gut, aber das sind ja Endstadien. Da ist schon alles zu spät. Und jetzt versuchen wir unter anderem mit natürlich die ganze COPDler überall auf der Welt. Da haben wir auch eine wirklich tolle Community. Über COPD-Einheit haben wir jetzt versucht, alle COPDler weltweit zu rekrutieren, dass wir unsere Wissenschaft austauschen. Da ist man echt dahinter, die Patienten besser zu charakterisieren, dass man vielleicht Merkmale haben, wo wir sie besser in Gruppen unterteilen können und so vielleicht mit bestimmten Medikamenten besser targetieren können, als dieses nur Symptome behandeln. Das bringt uns nicht so weit, wie wir sehen.
Aisha Jeridi, vielen Dank.
Ich habe zu danken.